Was möchte ich heute mit euch mal ein bisschen was erzählen und erhören. Wir sind ja bei unserer Reihe schon am fünften Teil. Es geht darum, dass wir genau das, was wir eben gesungen haben, tatsächlich leben. Und das, was wir heute so ein bisschen hören, das können wir alle. So gut Musik machen kann nicht jeder. Predigen will wahrscheinlich auch nicht jeder. Aber was erzählen von dem, was uns bewegt, das könnt ihr alle. Ein paar Gedanken heute dazu. Ihr kennt ja auch in der Apostelgeschichte diesen Satz. Da heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich will jetzt nicht, dass ihr streckt, aber wenn alle strecken würden, die sagen, ich habe die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf mich gekommen ist, da wären viele Hände oben, oder? Aber hallo, und deswegen werdet ihr meine Zeugen sein. Ja, ihr seid's einfach. Und wie können wir das machen? Every day. I will follow you, könnte man auch sagen. Also ich habe das letzten Freitag so erlebt. Freitag vor einer Woche, da war die ganze Woche für Pastoren auf der Insel Langeoog, dem Bethanien-Diakoniewerk, war eine Tagung, ist jedes Jahr da und wir fahren da immer gerne hin. War ich auch mit ein paar Kollegen, Andreas Mang und Frank Mertner waren mit und ich weiß nicht, mehrere hundert andere Kollegen. Das ist super, tolle Vorträge, tolle Diskussionen, Zeit auch mal am Strand lang zu gehen, so. Wir sitzen auf dem Rückweg in der Fähre. Ich treffe einen Kollegen, den ich sonst als nicht so sehe, den ich aber ganz gut kenne. Super, wir unterhalten uns. Wir haben die schnelle Fähre, die braucht im Gegensatz zu der anderen, die 45 Minuten braucht, nur 14, also sozusagen ein Flugboot. Da unterhalten wir uns, sind ganz tief im Gespräch. Da kommt so ein junger Typ, sag ich mal 18, 19, der will an unserem Tisch sitzen. Wir saßen außen, der will ans Fenster, ne? Fensterplatz, Wasser und so. Ein Schüler, der von der Insel in die Schule fährt. Wir beachten nicht weiter, wir unterhalten uns. Und dann unterbricht er uns mitten im Gespräch, stellt euch das mal vor, und sagt, sagen Sie mal, sind Sie Geistliche? Pastoren? Okay. Und dann sagt er, warum glauben Sie an Jesus? Der fragt nicht, glauben Sie? Er muss sagen, ja. Ne? Ende des Gesprächs. Warum glauben Sie an Jesus? Dann habe ich so, ist ja leichter, irgendwelche hochgeistigen theologischen Diskussionen zu führen, ja, oder tatsächlich so eine Frage zu beantworten. Und vor allem, wir hatten 14 Minuten Zeit. So, also das ganze Evangelium, angefangen von Mose, ne? Nein. Der gute Mann hat in der Schule gut aufgepasst und er ist sofort gekommen. Wissenschaftliche Theorie, das Universum dehnt sich ja immer weiter aus. Es gibt so und so viele Galaxien und, Urknall und bla. Wie können Sie da, warum glauben Sie an Gott? Jetzt haben wir aber festgestellt, in dem kurz beginnenden Gespräch, wir sind da ziemlich sattelfest. Das haben wir echt studiert. Und wir hatten noch ein paar mehr Briketts im Keller als der junge Mann. Das hätten wir also gut sagen können, jetzt machen wir mal ein kleines intellektuelles Duell. Haben aber gesagt, machen wir nicht. Sondern wir sind sofort auf diesen Modus gekommen und ich habe dem jungen Mann dann erzählt, wie das bei mir so ist, wie ich mit Jesus lebe und warum ich das mache. War ja eigentlich auch seine Frage, ne? Wir wollten uns ja nicht über irgendwelche pseudo- oder wissenschaftlichen, theologischen Theorien unterhalten. Das heißt, wir haben von uns erzählt, warum glaube ich denn an Jesus? Was macht das mit mir? Wie ist das gewesen? Was hat sich denn jetzt verändert? Warum halte ich in meinem Leben daran fest? Und jetzt sind wir zwei alte Säcke gewesen gegenüber einem 19-Jährigen. Wir konnten schon einige Dinge erzählen, die er nur vom Hörensagen kennt. Und es war interessant, wie der zugehört hat. Und er wollte unbedingt mehr wissen. Wir sind also miteinander vom Schiff gegangen. Ja, der wollte gar nicht mehr weichen. Und wir haben da noch eine Buchempfehlung gegeben. Das war richtig, richtig gut. Und für mich war diese Begegnung das Highlight der ganzen theologischen Tagung. Das heißt nicht, dass das andere schlecht gewesen wäre. Ne? Aber er merkt, was da passiert, wenn wir von dem erzählen, wie ich gerade gesagt habe, was der Geist Gottes in unser Herz gelegt hat. Und da ist manchmal mehr drin, als wir es vorher geglaubt hätten. Ich war erst erschrocken, dachte, was sage ich denn jetzt? Hinterher hätten wir 15 Mal mit dem Schiff wahrscheinlich hin und her fahren können, ich hätte immer noch gebabbelt. Das war aber zum Glück nicht notwendig. Paulus hat in seinem Dienst immer wieder erlebt, dass man ihn teilweise aufs Peinlichste befragt hat, warum er jetzt das macht, was er ist, warum er mit diesem Jesus lebt. Im Kapitel der Apostelgeschichte kommt mindestens 6-mal kommt das vor, diese Geschichte, die ihr auch kennt. Und wir schauen uns gleich in der Apostelgeschichte 26 eine davon an. Und da gibt es keine rhetorischen Kunstwerke, eine Kampfrede, die er da hält. Er brennt keinen super Feuerwerk ab mit dem, was er alles weiß, sondern erzählt einfach seine Geschichte. Er sagt, was habe ich gemacht, bevor ich diesen Jesus kennengelernt habe? Wie ist das gewesen, als ich ihn getroffen habe? Ne? Und wie ist es jetzt? Werden wir gleich hören. Er erzählt seine Geschichte. Und das kann jeder von euch, der Jesus begegnet ist. Auch wenn sie nicht so spektakulär ist wie das von Paulus. Also ein allererstes, Apostelgeschichte 26. Der Paulus sitzt also im Knast, also richtig Knast. Das war nicht nur irgend so was Einfaches. Die jüdischen Führer wollten ihn umbringen lassen, hassten ihn bis zum Tod, durften es nicht, also mussten sie den Weg über die Obrigkeit gehen. Und diese Obrigkeit sitzt jetzt da. Es hat ein Weilchen gebraucht, aber Festus, der Prokurator von ganz Judäa, also der Ministerpräsident sozusagen, himself, ja, der sitzt jetzt hier. Dann sitzt der König Agrippa, the big boss von dem Ganzen, sitzt auch da mit seinen ganzen wichtigen Leuten, die anderen Minister und so weiter, Richter und dergleichen, die ganze Elite also. Und jetzt sagt man Paulus, lass mal kommen. So, jetzt erzähl uns mal, Verteidigungsrede. Und wir hören dreimal in Abschnitten etwas aus Apostelgeschichte 26. Ich habe den Christoph gewinnen können, das zu tun. Paulus.
Wie die führenden Männer des jüdischen Volkes sehr wohl wissen, wurde ich von früher Kindheit an bei meinem eigenen Volk und in Jerusalem nach jüdischer Tradition erzogen. Wenn Sie es vielleicht auch nicht zugeben, so wissen Sie doch genau, dass ich ein Mitglied der Pharisäer war, der strengsten Gruppierung unserer Religion. Nun stehe ich vor Gericht, weil ich die Erfüllung der Verheißung erwarte, die Gott unseren Vorfahren gegeben hat. Die 12 Stämme Israels beten wegen dieser Verheißung Tag und Nacht zu Gott. Sie haben dieselbe Hoffnung wie ich. Trotzdem behaupten sie, König, es sei falsch von mir, diese Hoffnung zu hegen. Warum sollte es denn irgendjemand von euch für unglaubwürdig halten, dass Gott die Toten auferwecken kann? Früher glaubte ich, alles, was in meinen Kräften steht, tun zu müssen, um den Anhängern des Jesus von Nazareth Einhalt zu gebieten. Von den Anführern des jüdischen Volkes dazu bevollmächtigt, ließ ich viele Gläubige in Jerusalem verhaften. Wenn sie zum Tode verurteilt wurden, stimmte ich ebenso gegen sie. Oft ließ ich sie in Synagogen auspeitschen, weil ich sie dazu bringen wollte, Christus zu verfluchen. Ich bekämpfte sie mit solcher Erbitterung, dass ich sie sogar bis in weit entfernte Städte im Ausland verfolgte.
Paulus erzählt aus seinem Leben, bevor Jesus begegnet ist. Ihr habt es gerade gehört. Er sagt, die meisten kennen mich doch, ihr wisst, wie ich drauf bin. Ich habe eine super theologische Ausbildung gehabt. Erst war ich Zeltmacher, dann habe ich die 613 Gebote, die man da so im Alten Testament findet und noch das Ganze, was drumherum ist, alles gelernt. Kann ich euch alles erzählen, die ganzen Regeln. Das war meine Richtschnur. Danach habe ich mich gerichtet. Ich war ein guter Jude. Ich war ein vorbildlicher Mensch. Ich habe einen ganz, ganz großen Einsatz geleistet, um diese verhassten Christen zu verfolgen. Ja, du hast es gerade eben vorgelesen. Ich wollte alles richtig machen und am Ende meines Lebens wollte ich sagen, das hat sich gelohnt. Ja, ich habe nichts vergeblich getan. Das hat mein Denken geprägt, hat mich motiviert. Was hat euch motiviert, bevor ihr Jesus wirklich habt kennenlernen können? Was hat eurem Leben den Drive gegeben? Warum habt ihr zum Beispiel euer Studium begonnen, eure Ausbildung? Unter welchen Gesichtspunkten habt ihr die Frau oder den Mann eures Lebens gefunden, den Beruf gewählt und, und? Was hat euch angetrieben? Welche Maßstäbe waren für euch wesentlich? Und wenn wir über sowas nachdenken und erzählen können, dann ist das ein ganz hohes Identifikationsmoment für jeden, dem ihr etwas von Jesus erzählen wollt, die mir eure Geschichte erzählen wollt. Ganz normale Menschen mit ganz normalen Ängsten und Vorlieben, Hobbys, Sehnsüchten und Wünschen. Der Paulus erzählt das und er lässt das auch nicht weg, was bei ihm nicht so doll gelaufen ist aus seiner Sicht. Wie ist das bei euch in eurem Leben, wenn ihr das sagen könnt? Es gab das, bevor ihr Jesus kennengelernt habt. Übrigens funktioniert das auch, wenn ihr zum Beispiel schon so quasi die Botschaft des lieben Jesulein mit der Muttermilch eingesogen habt. Wir haben ja hier in unseren Gemeinden, und da ging es mir zum Beispiel, ich habe die gleiche Geschichte wie Arndt. Ja, ich bin auch in der Kirche groß geworden, ich bin als Baby getauft worden, ich habe Konfirmandenunterricht gekriegt mit 65 anderen und dann war ja alles super, oder? Die 65 anderen blieben weg, nee, 64, ich blieb allein übrig, weil ich war der Organist. Ich musste ja jeden Sonntag in die Kirche. Was ich da an Predigten gehört habe, so viel habt ihr zusammen noch nicht gehört. Und das ging da rein und das ging noch nicht mal da raus, das ist da wieder, so interessiert hat mich das. Ja, an der Orgel war so ein rotes Lämpchen, wenn die Pfarrerin oder Pfarrer fertig war, hat die da am Pult drauf gedrückt und dann ist der Volker aufgewacht und musste dann irgendwas machen. Prickelnd, ja, aber ich war Christ, ich war dabei. Das hat aber für mich keine Bedeutung gehabt. Ich frage mich mal allen Ernstes, wie viele Leute in unseren Gemeinden sitzen, die von Kind an hier gehockt sind und einfach das machen, was wir immer machen. Was bestimmt euer Leben? Welche Maßstäbe habt ihr tatsächlich? Ist es das, I will follow you every day? Yeah, das kann man toll singen, weil es einen coolen Rhythmus hat. Aber ist es tatsächlich so in eurem Leben? Deswegen denkt ruhig auch mal darüber nach. Wie lebt ihr jetzt? Welche Maßstäbe bestimmen euch? Und da kann es sein, dass ihr, obwohl ihr schon 15, 16 Jahre hier seid, weil ihr aufgewachsen seid, trotzdem nicht mit Jesus lebt. Das heißt aber, es gibt ein Vorher. Und über das kann man reden. Paulus hat das gemacht. Das gleiche Leben, ähnliche Wünsche und Sehnsüchte. Wir sind und bleiben ja normale Menschen. Und damit kann sich jemand, der zuhört, identifizieren. Die Leute kennen euch ja. Der Paulus hat nichts erzählt, was die Leute nicht schon wussten. Das war der erste Gedanke. Erzähle aus deinem Leben, wie es war, bevor du wirklich Jesus persönlich begegnet bist. Dann, wie ist das denn gewesen dann, als es bei dir Zoom gemacht hat? Tausendmal berührt, ne? Paulus geht also einen Schritt weiter und erzählt jetzt Folgendes.
Aus diesem Grund reiste ich eines Tages mit der Ermächtigung und dem Auftrag der obersten Priester nach Damaskus. Etwa gegen Mittag, o König, fiel aus dem Himmel ein Licht strahlender als die Sonne auf mich und meine Begleiter. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte, wie eine Stimme auf Hebräisch zu mir sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist schwer für dich, gegen meinen Willen anzukämpfen. Wer bist du, Herr? Fragte ich. Und der Herr antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Du sollst der Welt von dieser Erfahrung und von anderen Ereignissen erzählen, bei denen ich dir erscheinen werde.
Also der Saulus erzählt jetzt, was passiert ist, als er Jesus begegnet ist. Und jetzt natürlich klar, das ist die mega coole Story, oder? Also ich bin auf der Autobahn auch schon mal durch ein Licht gefahren oder auf Bundesstraßen oder an Ortseingängen. Das hat ganz kurz gemacht, ja. Ganz, ganz unspektakulär, dafür umso kostspieliger. Es muss nicht so laufen wie bei Paulus. Aber ihr habt doch irgendwann mal in eurem Leben so einen Moment gehabt, wo euch klar wurde, jetzt stehe ich da irgendwie vor Jesus. Der Paulus erzählt, wie er einem begegnet ist, den er geglaubt hat, dass der gar nicht mehr lebt. Das ist ein Gerücht, ist ja eine Lüge. Und dann sagt er, das habe ich aber erlebt, dem bin ich begegnet. Er hat erlebt, ich habe mein ganzes Leben lang gekrampft und gekämpft. Ich wollte mein Leben sinnvoll leben und dafür habe ich mich echt reingehängt. Wie viele Menschen tun das und haben irgendeine Vorstellung eines irgendwie gearteten Gottes, für den sie sich krummlegen, den sie besänftigen, von dem sie hoffen, dass er ihrem Leben irgendwas gibt. Die meisten nennen das ja nicht so. Die geben es gar nicht zu, dass Geld das bestimmte Moment ihres Lebens ist oder Ehre oder Sex oder Autos. Ja, es gab eine Zeit, da habe ich für Motorräder gelebt. Und einmal bin ich aufgewacht, hat einer zu mir gesagt, Volker, mit dir kann man sich überhaupt nicht richtig unterhalten, du denkst immer nur an Motorräder. Da habe ich gedacht, oh, oh, da stimmt was nicht. Paulus sagt, Jesus hat was verändert und ich bin dem begegnet. Und er wusste genau, die halten mich für bekloppt. Die haben da sowas nicht erlebt. Ja? Aber ich erzähle es trotzdem. Weil er hat erlebt, in diesem Moment habe ich mit meiner ganzen Lebenserfahrung passen müssen. als ich diesem Jesus begegnet bin, ihr kennt die Geschichte wie nicht, lest sie nach, Apostelgeschichte 9 zum Beispiel, kommt die auch nochmal. Natürlich, das war ganz subjektiv, was der Paulus da sagt. Das war seine Geschichte, ja. Die Leute waren auch nicht dabei. Aber wenn der Paulus es erlebt hat und die kennen den vorher, ja schon, die wissen ja, wie der ist, dann müssen die das erstmal anhören. Und das kann man ihm nicht wegnehmen. Das hat er so erlebt. Und dann hat er sich darauf eingelassen. Und das hat etwas verändert bei ihm. Und selbst wenn er noch viele Fragen hatte, und über so viele Fragen schreibt er ja später in seinen Briefen, er hat erstmal gemerkt, Jesus ist mir begegnet und es hat was verändert. Also die Frage an euch, was ist denn eure Geschichte? Könnt ihr euch noch an die vielen Berichte erinnern, als Gemeindeglieder, die wir euch gegeben haben, die unsere iranischen Geschwister, die wir jetzt gerade aufgenommen haben, in die Gemeinde geschrieben haben, was sich für sie geändert hat? Die sind deswegen hier, weil sie diesem Jesus begegnet sind, sonst wären die gerne noch in ihrer Heimat geblieben. Was hat sich bei uns verändert? Und das werden doch die Leute für völlig blödsinnig halten, oder? Das könnt ihr gar nicht nachvollziehen. Aber erzähl davon. Das ist eine Kraft in deinem Leben. Du hast es erlebt. Und deswegen kann man den nächsten Punkt andenken. Erzähl aus deinem Leben dann, wie es weiterging. Wenn du mit Jesus lebst, was hat sich da getan? Gab es da eine Veränderung? Paulus beschreibt das in folgenden Worten.
Deshalb, König Agrippa, habe ich dieser Vision aus dem Himmel gehorcht. Ich habe zuerst den Juden in Damaskus, dann denen in Jerusalem und in ganz Judäa, sowie auch den Nichtjuden gepredigt, dass sie sich von ihren Sünden abwenden und zu Gott bekehren müssen. Durch ihre guten Werke sollen sie beweisen, dass sie ihr Leben geändert haben. Weil ich das gepredigt habe, verhaften mich einige Juden im Tempel und versuchten mich umzubringen. Doch Gott beschützt mich, sodass ich heute noch lebe, um allen vom Kleinsten bis zum Größten die Tatsache zu berichten. Ich lehre nur das, was schon die Propheten und Mose vorausgesagt haben, nämlich, dass der Christus leiden und als Erster von den Toten auferstehen würde, als Licht für die Juden wie für die Nichtjuden.
Also, was hat er denn erzählt, der Paulus? Zum Beispiel hat er erzählt, dass er gemerkt hat, ich muss nicht perfekt sein. Mein Leben gelingt, auch wenn ich ein ganz normaler Mensch mit vielen Fehlern bin. Gott hat mich einfach beschenkt. Ich habe einen gnädigen Gott kennengelernt. Und wie viele Leute laufen da draußen rum, die sich so anstrengen? Übrigens, Klammer auf, wie viele von uns Christen haben das auch noch nicht wirklich begriffen? Dass wir echt nichts leisten müssen. Gestern war interessant. Wir hatten ein super cooles Seminar mit Günter Hallstein zum Thema inneres Kind. Und er hat einmal von sich erzählt, als er so fix und fertig war als Pastor, ist er einem zum Therapeuten gegangen. Und da hat der Therapeut ihm gesagt, Sie sind doch Pastor. Ist Ihnen bewusst, dass die Kirchengeschichte schon über 2000 Jahre alt ist? Wie lange sind Sie eigentlich inzwischen dabei? Ha, so und so ein paar Jahre. Ne? Ach, die Kirche hat 2000 Jahre ohne Sie geschafft. So wichtig sind Sie gar nicht. Wie vielen Leuten von uns geht es so, Pastor hin oder her, und Sie glauben, Sie müssten so viel machen, so viel leisten, damit auch ja, das Reich Gottes und damit Sie alles richtig machen. Paulus hat gesagt, ich habe festgestellt, ich muss gar nichts. Ich kann mich dieser Gnade Gottes öffnen. Und dann öffnen sich mir auch Türen. Stellt euch mal vor, er hat ja davon erzählt, er ist nach Jerusalem in die Gemeinde gegangen. Die kannten den. Stellt euch mal vor, so ein Typ käme bei uns hier rein. Ja? Also würde ich alles dran setzen, dass ich mich da irgendwie hinstellen würde und der nicht reinkommt zu uns. Und Gott hat Türen geöffnet. Das heißt, da sehen die Leute, da ändert sich was in einem Leben. Und die Leute merken das. Sein Lebenswandel hat sich auf den Kopf gestellt. Von einem verbissenen, selbstgerechten Christenhasser ist er zu einem geworden, der anderen Menschen Jesus nahebringen konnte. Und das hat bei ihm viel verändert und bei den Leuten auch. Wie ist denn das bei euch? Also bei mir dauert alles sehr lang. Aber wenn ich so zurückgucke, dann sage ich, was sich alles bei mir verändert hat, bin ich dankbar und darüber kann ich was erzählen. Und die Leute, die mich kennen, die können das bestätigen. Das ist manchmal meistens viel aussagekräftiger als eine Predigt. Die würden ja so eine Predigt nie hören. Wo sind sie denn, unsere Freunde? Aber das ist etwas, was deine Geschichte ist. Das kannst du. Wie bist du Jesus begegnet? Wir brauchen uns nicht vergleichen mit Paulus. Wir brauchen uns nicht vergleichen mit irgendjemand hier. Aber vielleicht könnt ihr darüber erzählen, was euren Wünschen und Sehnsüchten von früher geworden ist und wie das jetzt sich verändert hat, dass da etwas anders euer Leben bestimmt. Erzähl's, wie es ist, mit Jesus zu leben. Und schließlich, was ist denn dann, wenn du aus deinem Leben erzählst? Was kommt danach? Beim Paulus gibt es zwei Reaktionen. Da will ich zum Schluss nochmal drauf zu sprechen kommen. Die eine Reaktion kommt von Festus, also diesem Minister da. Gute Zeit. Festus sagt, Paulus, du bist ja verrückt, dass viele studieren, hat er da völlig dein Hirn verquirlt. Ganz genau so steht es nicht da, aber das hat er gemeint. Es steht, dass viele studieren, hat er wohl den Verstand geraubt. Du bist ja balla. Ja, das ist die eine Reaktion und mit der müssen wir rechnen. Wenn wir von solchen Dingen erzählen, von denen die Leute keine Ahnung haben, dann werden die uns für verrückt erklären. Aber wir haben es erzählt. Und dieser junge Mann, von dem ich jetzt am Eingang gesagt habe, der hat nicht gesagt, wir sind balla, da bin ich ja noch froh drum, den hat ihn beeindruckt. Das war die zweite Reaktion, die jetzt kommt, aber es hätte ja auch sein können. Aber vielleicht wäre es genau das gewesen wie bei dir auch. Ein weiterer kleiner Impuls, an dem der weiter nachdenkt. Der Agrippa, der König selbst, der hat anders reagiert. Er hat gesagt, es fehlt nicht viel und du überredest mich noch, dass ich Christ werde. Ist er nachher nicht geworden. Aber er war sehr ins Nachdenken gebracht. Und das ist ja Gottes Sache, nicht unsere. Das können wir ihm überlassen. Da brauchen wir es gar nicht unter Druck setzen. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Also, wie wäre das? Die Kraft einer guten Geschichte einmal auszuprobieren. Schreibt das doch mal auf, wie das bei euch war, zu Hause. Und dann betet drum, zum Beispiel mit eurer VIP-Karte, die ihr da ja habt, für einen, den ihr da so seht, dass ihr dem mal eure Geschichte erzählen könnt. Ja, man unterhält sich ja sonst über 1000 Sachen, aber vielleicht könntet ihr im richtigen Moment mal sagen, wir unterhalten uns über so viel Zeug. Ich will dir jetzt mal erzählen, wie das bei mir ist und war, warum ich Christ geworden bin. Willst du es mal anhören? Kann passieren, dass das Gegenüber sagt, ey, das hätte ich von dir nicht gedacht. Könnt aber auch sagen, hör mal, kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen? Wir brauchen ja nur Zeugen sein. Alles, was dann passiert, das liegt doch bei Gott. Aber das können wir doch tun. Und ich muss sagen, wie ich vorhin angeschnitten habe, für mich war dieses Gespräch das Beste an der ganzen Langeoog-Woche. Und wir beten jetzt für den Tobias, so hieß der. Werde ich wahrscheinlich nicht erfahren, vielleicht mal im Himmel, wenn wir uns treffen, ob das ein Bausteinchen war in seinem Leben. Ist doch nicht mein Bier. Gott ist doch dran, oder? Also, seid mutig, erzählt von dem, schreibt es euch ruhig mal vorher auf und dann lasst euch überraschen von Gott, was der alles mit euch machen kann. Viel Spaß dabei. Gott segne euch. Amen.